Ein Kalabrese hatte mich in Mola gebeten, ihm meine Gesellschaft zu erlauben, und ich konnte nichts dawider haben. Ein Junge von ungefähr 13 Jahren hatte sich einige Milien weiter herab angeschlossen, der in der Residenz sein Glück versuchen wollte, weil seine Stiefmutter zu Hause den Kredit ihres Namens etwas zu streng behauptete. Beide liefen nebenher. Es wurde bald alles durchgefragt, und der Junge musste etwas weitläufig seine Geschichte erzählen. Nun fing mein alter Eseltreiber an, mit wahrhaft väterlicher Wärme dem jungen Menschen die Gefahr vorzustellen, der er entgegenliefe. Er tat dies mit einer Zärtlichkeit, einer Heftigkeit und zugleich mit einer Behutsamkeit im Vortrage, die mir den alten Mann sehr wert machten. Wäre ich Sultan gewesen, ich hätte den Eseltreiber zum Mufti gemacht, und es würde gewiss gut gegangen sein. Diese schöne, bedachtsame Philanthropie wäre manchem unserer Moralisten zu wünschen. Auch schien er über die ehrenvolle Gesellschaft durch seinen Verstand und seinen heiteren Ernst ein ziemliches Ansehen zu haben. Kurz vor Sessa schieden wir. Ich setzte mich von dem Esel wieder auf meine Füße. Er gab dem jungen Menschen zu seinem Rate noch etwas Geld, und ich griff natürlich über dem Alten und dem Jungen auch etwas tiefer in die Tasche als wohl gewöhnlich. Mein Kalabrese begleitete mich, ich mochte wollen oder nicht, auf die Post als das beste Wirtshaus. Der Junge ging weiter. Da es noch hoher Tag war, spazierte ich hinauf nach Sessa, das, wie ich hörte, viel alte Merkwürdigkeiten hat und ehemals eine Hauptstadt der Volsker war. Der Weg von der Post hinunter und in die Stadt hinauf ist angenehm genug, und die Lage des Ortes ist herrlich. Mit den schönsten Aussichten, rechts nach Cajeta und links über die Niederung weg nach dem Gaurus hinüber. Als ich in der Kathedralkirche stand und einen heiligen Johannes, der enthauptet wird, betrachtete und ebenso sehr die Andacht einiger junger, ganz hübscher Weiber beherzigte, die den schönen Mann auf dem Bilde mit ihren Blicken festhielten, trat mein alter Eseltreiber, der auf der anderen Seite heraufgekommen war, zu mir, mich zu begrüßen. Er hatte mich vielleicht wegen einiger Äußerungen etwas liebgewonnen und vermutlich die Silberstücke gesehen, die ich dem Buben gegeben hatte, und als wir aus der Kirche traten, führte er mich in den Zirkel seiner Zunftleute und stellte mich wohl 50 Eseltreibern aus Sessa und der Gegend mit der freundschaftlichsten Teilnahme vor. Mir deucht, wenn die Leute hier Wahltag gehabt hätten, sie hätten mich, dem Minister zum Trotz, einstimmig zu ihrem Deputierten im Parlament gemacht, so sehr bezeigten sie mir alle ihr Wohlwollen. Und ich kann dir nicht leugnen, es deuchte mir mit völligem Recht wenigstens ebenso wohl, als da mich in Warschau die alte kommandierende Exzellenz unter den Arm fasste, in dem Zimmer herumführte und mir in vollem Kreise die Ausfertigung einer Depesche ins Ohr flüsterte. Aus diesem Zirkel zogen mich einige sehr artige junge Leute, die mich weiter herum begleiteten und vorzüglich zu den Augustinern führten, die hier für ihre Bäuche den behaglichsten Ruheplatz mit der schönsten Aussicht nach allen Seiten ausgesucht hatten. Der einzige Beweis, dass die Leute doch noch etwas klassischen Geschmack haben müssen, ist, dass sie die Falerner Berge übersehen. Ihr Gebäude ist für das Gelübde der Armut eine Blasphemie. Doch daran bin ich schon gewöhnt. Man braucht eben nicht erst über den Liris zu gehen, um so ausschweifende Pracht, so unsinnige Verschwendung zu sehen. An der Überfahrt über den Garigliano oder Liris sieht man noch die Substruktion einer alten Brücke und nicht weiter von jenseits die Reste einer Wasserleitung. Der Fluss selbst, der nicht sehr breit ist, muss trotz dem Prädikat der Stille, das ihm Horaz gibt, doch zuweilen gefährlich zu passieren sein, denn er ist ziemlich tief und jetzt im Frühling sehr schnell. Und man erzählte mir, dass, als die Franzosen ungefähr 2 Stunden aufwärts mit der Reiterei durch denselben setzen wollten, ihrer viele dabei umgekommen wären. An den Ufern desselben weiden große Herden Büffel. Als ich wieder hinunterkam, setzte man mir auch Falerner Wein vor. Für die Echtheit will ich indessen nicht stehen. Es ist bloß die klassische Neugierde, ihn getrunken zu haben, denn er hat schon längst seinen alten Kredit verloren. Höchstwahrscheinlich ist die Ursache der Ausartung Vernachlässigung, wie bei den meisten italienischen Weinen, die sich besser halten würden, wenn man sie besser hielte. Als wir den Morgen auswandelten, ward meinem Kalabresen entsetzlich bange. Er behauptete, das folgende große Dorf bestände aus lauter Räubern und Mördern, welche die Passage von Montagnes Pagate zu ihrem Tummelplatz machten. Jeder Windstoß durch das Gesträuch erschreckte ihn. Und als wir vollends einige bis auf die Zähne abgedorrte Köpfe in eisernen Käfigen an dem Felsen befestigt sahen, war er der Auflösung seines Wesens nahe, ob er gleich den Krieg als königlicher Kanonier mitgemacht hatte und ein Kerl wie ein Bär war. Er faselte von lauter Mariolen, wie er sie nannte, die gar fürchterliche Leute sein sollten und von denen er schreckliche Dinge erzählte. Als ich mir eine Beschreibung der Kerle ausbat, sagte er, man wüsste nicht, woher sie kämen und wohin sie gingen, sondern nur, was sie täten. Sie plünderten und raubten und schlügen tot, wo sie könnten, gingen zu Dutzenden bewaffnet und erschienen und verschwenden, ohne sich um etwas zu bekümmern. Nach seiner Angabe kommen sie meistens aus den Bergen von Abruzzo. Ich habe nun freilich zur Schande der Regierung gefunden, dass der Mensch ziemlich recht hat. Er pinselte mir aber die Ohren so voll, dass ich ihm sagte, er möchte mich ungehudelt lassen mit seinen erbärmlichen Litaneien. Wenn ich totgeschlagen werden sollte, so wollte ich mich doch wenigstens vorher nicht weiter beunruhigen. Das kam dem Kerl sehr gottlos vor und mir seine Klagelieder sehr albern. Er trieb mich immer vorwärts, mich nur durch die berüchtigte Felsenpassage zu bringen und dankte allen Heiligen inbrünstiglich, als wir aus der Gegend heraus waren. Er segnete meinen Entschluss, als ich mich auf der Straße von einem Vetturino bereden ließ, mich einzusetzen und mich mit ihm bis nach Capua bringen zu lassen. Als wir in Capua ankamen, war der Gouverneur nach Caserta gefahren und man wollte durchaus, ich sollte seine Rückkehr erwarten, damit er meinen Pass ratifizieren möchte. Endlich bestürmte ich den Capitaine du Jour so viel, dass er mir den Pass ohne Vidierung zurückgab und dem Offizier an dem Tore Befehl schickte, er solle mich gehen lassen. Er selbst wolle die Ausnahme verantworten. Es ist wahr, der Strich zwischen Aversa, Capua, Caserta, Nola und Neapel, zwischen dem Vesuv, dem Gaurus und den hohen Apenninen oder das sogenannte Campanertal, ist von allem, was ich in der alten und neuen Welt bis jetzt noch gesehen habe, der schönste Platz, wo die Natur alle ihre Gaben bis zur höchsten Verschwendung ausgegossen hat. Jeder Fußtritt trieft von Segen. Du pflanzest einen Baum und er wächst in kurzer Zeit schwelgerisch breit und hoch empor. Du hängst einen Weinstock daran und er wird stark wie ein Stamm und seine Reben laufen weit ausgreifend durch die Krone der Ulme. Der Ölbaum steht mit bescheidener Schönheit an dem Abhang der schützenden Berge. Die Feige schwillt üppig unter dem großen Blatt am gesegneten Ast. Gegenüber glüht im sonnigen Tal die Orange, und unter dem Obstwalde wallt der Weizen, nickt die Bohne in reichlicher, lieblicher Mischung. Der Arbeiter erntet dreifach auf dem nämlichen Boden in Fülle Obst und Weizen und Wein, und alles ist üppige, ewig jugendliche Kraft. Neapel. Du musst und wirst von mir nicht erwarten, dass ich dir eine topische, statistische, literarische oder vollständig kosmische Beschreibung von den Städten gebe, wo ich mich einige Zeit aufhalte. Dazu ist mein Aufenthalt zu kurz. Die kannst du von Reisenden von Profession oder aus den Fächern besonderer Wissenschaften gewiss besser bekommen. Ich erzähle dir nur freundschaftlich, was ich sehe, was mich vielleicht beschäftigt und wie es mir geht. Meine Wohnung ist hier auf dem Monte Oliveto. Wie der Ort zu dem Namen des Ölberges kommt, weiß ich nicht. Er ist aber einer der besten Straßen der Stadt, nicht weit vom Toledo, mit welchem er sich oben vereinigt. Die Besitzerin des Hauses ist eine Französin, die sich seit einigen Jahren der hiesigen Revolution wegen zu ihrer Sicherheit in Marseille aufhält. Ich habe Ursache, zufrieden zu sein. Es ist gut und billig. Die Gesellschaft besteht meistens aus Fremden, Engländern, Deutschen und Franzosen. Die letzten machen hier die größte Anzahl aus. Seit einigen Tagen bin ich mit einem alten Genuesen, der halb Europa kennt und hier den Lohnbedienten und ein Stück von Cicerone macht, in der Stadt herumgelaufen. Der alte Kerl hat ziemlich viel Sinn und richtigen Takt für das Gute und sogar für das Schöne. Er hielt mir einen langen Sermon über die Landhäuser der Kaufleute rund in der Gegend umher und bemerkte mit zensorischer Strenge, dass sie das Verderben vieler Familien würden. Man wetteifere gewöhnlich, wer das schönste Landhaus und die schönste Equipage habe, wer auf seinem Casino die ausgesuchtesten Vergnügungen genieße und genießen lasse, und wetteifere sich oft zur Vergessenheit und endlich ins Unglück. Sitten und Ehre und Vermögen werden vergeudet. Kaum habe der Kaufmann ein kleines Etablissement in der Stadt, so denke er schon auf eins auf dem Lande, und das zweite koste oft mehr als das erste. Spiel und Weibergalanterie und das verfluchte, oft abwechselnde Cicis Beat seien die stärksten Gegenstände des Aufwandes. Und doch sei das Cicis Beat hier noch nicht so herrschend als in Rom. Wenn du mir einwendest, dass das ein Lohnbedienter spricht, so antworte ich, jeder hat sein Wort in seinem Fache. Und hier ist der alte Kerl in dem Seinigen. Seine Amtsbrüder in Leipzig und Berlin können gewiss auch weit bessere Nachrichten über gewisse Artikel geben, als man auf dem Rathause finden würde. Jeder hat seine Sphäre, der Finanzminister und der Torschreiber. Ich sah die Kirche des heiligen Januar in der Stadt. Neapel sollte, deucht mir, eine bessere Kathedrale haben. Das Vorzüglichste darin sind einige merkwürdige Grabsteine und die Kapelle des Heiligen. Dieses ist aber nicht der Ort, wo er gewöhnlich schwitzen muss. Das geschieht vor der Stadt in dem Hospital bei den Katakomben. In den Katakomben kroch ich über eine Stunde herum und beschaute das unterirdische Wesen und hörte die Gelehrsamkeit des Cicerone, der, wie ich vermute, Glöckner des Hospitals war. Der Führer erzählte mir eine Menge Wunder, welche die heiligen Januarius und Severus hier ganz gewiss getan haben, und ich war unterdessen mit meinen Konjekturen bei der Entstehung dieser Grüfte. Hier und da lagen in den Einschnitten der Zellen noch Skelette und zuweilen ganz große Haufen von Knochen, wie man sagte, von der Zeit der großen Pest. Die heilige Clara hat das reichste Nonnenkloster in der Stadt und eine wirklich sehr prächtige Kirche, wo auch die Kinder des königlichen Hauses begraben werden. Die Nonnen sind alle aus den vornehmsten Familien, und man hat ihre Torheit und ihr Elend so glänzend als möglich zu machen gesucht. Mein alter Genuese, der ein großer Hermeneute in der Kirchengeschichte ist, erzählte mir bei dieser Gelegenheit ein Stückchen, das seinen Exegetentalenten keine Schande macht und dessen Würdigung ich den Kennern überlasse. Die heilige Clara war eine Zeitgenossin des heiligen Franziskus und des heiligen Dominikus. Und man gibt ihr Schuld, sie habe beide insbesondere glauben lassen, sie sei jedem ausschließlich mit sehr feuriger christlicher Liebe zugetan. Dies tut ihr in ihrer Heiligkeit weiter keinen Schaden. Jeder der beiden Heiligen glaubte es für sich und war selig, wie das zuweilen auch ohne Heiligkeit zu gehen pflegt. Dominikus war ein großer, starker, energischer Kerl, ungefähr wie der Moses des Michelangelo in Rom, und sein Nebenbuhler Franziskus mehr ein ätherischer, sentimentaler Stutzer, der auch seine Talente zu gebrauchen wusste. Nun sollen auch die heiligen Damen zu verschiedenen Zeiten verschiedene Qualitäten lieben. Der handfeste Dominikus traf einmal den brünstigen Franziskus mit der heiligen Clara in einer geistlichen Ekstase, die seiner Eifersucht etwas zu körperlich vorkam. Er ergriff in der Wut die nächste Waffe, welche sein Bratspieß war, und stieß damit so grimmig auf den unbefugten Himmelsführer los, dass er den armen, schwachen Franz fast vor der Zeit dahingeschickt hätte. Indes der Patient kam davon, und aus dieser schönen Züchtigung entstanden die Stigmen, die noch jetzt in der christlichen Katholizität mit allgemeiner Andacht verehrt werden. Ich habe, wie ich dir erzählte, ihm in Rom gegenüber gewohnt und sie dort hinlänglich in Marmor dokumentiert gesehen. Mein Genuese sagte mir diese heilige Anekdote nur vertraulich ins Ohr und wollte übrigens als ein guter Orthodox weiter keine Glosse darüber machen, als dass ihm halb unwillkürlich entfuhr: «Quelle bêtise on nous donne à digérer. Chacun les prend à sa façon.» Was für einen Blödsinn gibt man uns zu verdauen. Jeder nimmt ihn auf seine Weise. Heute besuchte ich auch Virgils Grab. Die umständliche Beschreibung mag dir ein anderer machen. Es ist ein romantisches, idyllisches Plätzchen, und ich bin geneigt zu glauben, der Dichter sei hier begraben gewesen. Die Urne mag nun hingekommen sein, wohin sie wolle. Das Gebäudchen ist wohl nichts anderes als ein Grab, nicht weit von dem Eingange der Grotte Posilippo und einer der schönsten Stellen in der schönen Gegend. Ich weiß nicht, warum man sich nun mit allem Fleiß bemüht, den Mann auf die andere Seite der Stadt zu begraben, wo er nicht halb so schön liegt, wenn auch der Vesuv nicht sein Nachbar wäre. Ich bin nicht Antiquar. Aber die ganze Behauptung, dass er dort auf jener Seite liege, beruht doch wohl nur auf der Nachricht, er sei am Berge Vesuv begraben worden. Das ist er aber auch, wenn er hier liegt, denn der Berg ist gerade gegenüber. In einigen Stunden war er dort, wenn er zu Lande ging, und setzte er sich in ein Boot, so ging es noch schneller. Die Entfernung eines solchen Nachbars, wie Vesuv ist, wird nicht ebenso genau genommen. Lag er dort, so hat ihn auf alle Fälle der Berg tiefer halb in den Tartarus gebracht. Aber alle übrigen Umstände sind mehr für diese Seite der Stadt. Hier ist die reichste, schönste Gegend. Hier waren die vorzüglichsten Niederlassungen der römischen Großen, vornehmlich auf der Spitze des Posilippo, die Gärten des Pollio, der ein Freund war des römischen Autokrators und ein Freund des Dichters. Nach dieser Gegend lagen Puteoli und Baiae und Cumae, der Avernus und Misene, die Lieblingsgegenstände seiner Dichtungen. Diese Gegend war überhaupt der Spielraum seiner liebsten Fantasie. Wahrscheinlich hat er hier gewohnt. Und wahrscheinlich ist er hier begraben. Donat, der es, wenn ich nicht irre, zuerst erzählt, konnte wohl noch sichere Nachrichten haben, konnte davon Augenzeuge gewesen sein, dass das Monument noch ganz und wohl erhalten war. Hatte durchaus keine Ursache, diesem Fleckchen irgendeinen Vorzug vor den übrigen zu geben, und dieses ist der Ort seiner Angabe. 2 Steine von der Stadt, an dem Wege nach Puteoli, nicht weit von dem Eingang in die Grotte. Ich will nun auch einmal glauben. Man hat für manchen Glauben weit schlechtere Gründe. Und also glaube ich, dass dieses Maros Grab sei. Den Lorbeer suchst du nun umsonst. Die verkehrten Afterverehrer haben ihn so lange bezupft, dass kein Blättchen mehr davon zu sehen ist. Als ich hier in der Servitenkirche war, verfolgte mich ein trauriger Cicerone so fürchterlich mit seiner Dienstfertigkeit, mir die Antiquitäten erklären zu wollen, dass er durchaus nicht eher von meiner Seite ging, bis ich ihm einige kleine Silberstücke gab, die er sehr höflich und dankbar annahm. Ich habe mich nicht enthalten können, bei dieser Gelegenheit wahres Mitleid mit dem großen Cicero zu haben, dass sein Name hier so erbärmlich herumgetragen wird. Die Ciceronen sind Plagen der Reisenden, und immer ist einer unwissender und abenteuerlicher als der andere. Den vernünftigsten habe ich noch in Tivoli getroffen, der mir auf der Eselspromenade zum wenigsten ein Dutzend von Horazens Oden rezitierte und nach seiner Weise kommentierte. Um die schönste Aussicht zu haben, musst du zu den Camaldulensern steigen. Die Herren sind in der Revolution etwas dezimiert worden, haben aber den Verlust nicht schwer empfunden. Man geht durch die Vorstadt Frascati und einige Dörfer immer bergauf und verliert sich in etwas wilde Gegenden. Weil man nicht hinauffahren kann, wird die Partie nicht von sehr vielen gemacht. Wir verirrten uns, mein Genuese und ich, in den Feigengärten und Kastanienwäldern, und ich musste dem alten Kerl noch mit meiner Topographie im Orientieren helfen. Das ärgerte mich gar nicht, denn wir trafen in der wilden Gegend einige recht hübsche Partien nach allen Seiten. Es gab Stellen, wo man bis nach Cajeta hinübersehen konnte. Da wir uns verspätet hatten, mussten wir in einem Dorfe am Abhange des Berges zum Frühstück einkehren und einen zweiten Boten mitnehmen. Dieser brachte uns auf einem der schönsten Wege an dem Berge über dem Agnano hin in das Kloster. Es ist dort nichts zu genießen als die Aussicht. Die Kirche hat nichts Merkwürdiges. Ein Laienbruder führte mich mit vieler Höflichkeit durch alle ihre Herrlichkeiten und endlich an eine ausspringende Felsenspitze des Gartens unter einige perennierende Eichen, die vielleicht der schönste Punkt in ganz Italien ist. Von Neapel sieht man zwar nicht viel, weil es fast ganz hinter dem Posilippo liegt, nur der hohe Teil von Elmo, Belvedere und einige andere Stückchen sind sichtbar. Aber rundumher liegt das ganze schöne, magische, klassische Land unter einem Blick. Portici, das auf der Lava der Stadt des Herkules steht, der sich emportürmende Vesuv mit dem Somma, Torre del Greco, Pompeji, Stabiae, Sorrent, Massa, Capri, der ganze Posilippo, Nisida, Ischia, Procida, der ganze Meerbusen, von Baie mit den Trümmern der Gegend, Misene, die Thermen des Nero, der Lucriner See und hinter ihm versteckt der Avernus, die Solfatara, bei heiterem Wetter die Berge von Cume, der Gaurus und weiterhin die beschneiten Apenninen. Unten der Agnano mit der Hundsgrotte, deren Eingang nur ein hervorspringender Hügel bedeckt. Der neue Berg hinter der Solfatara. Alte und neue Berge, ausgebrannte und brennende Vulkane, alte und neue Städte, Elysium und die Hölle. Alles dieses fassest du mit deinem Auge, ehe du hier eine Zeile liesest. Tief, tief in der Ferne sieht man noch Ponza und einige kleinere Inseln. Da haben die Mönche wieder das Beste gewählt. Freund, wenn du einmal hörst, dass ich einmal unbegreiflich verschwunden bin, so bringe mit unter deine Mutmaßungen, dass ich vielleicht der schönsten Natur zu Ehren die größte Sottise gemacht habe und hier unter den Anachoreten hause. Hier den Homer und Virgil, den Thukydides und etwas von der attischen Biene, abwechselnd mit Aristophanes, Lucian und Juvenal. So könnte man wohl in den Kastanienwäldern leben und das bisschen Vernunft bei sich behalten. Denn diese wird jetzt doch überall wieder Kontrabande. Also gehe zu den Kamaldulensern, wenn du auch nicht in Versuchung bist, bei ihnen oben zu bleiben. Jetzt schließe ich und schreibe dir vermutlich noch einiges über Neapel, wenn ich aus Trinakrien zurückkomme. Denn eben muss ich zu Schiffe nach Palermo. Palermo. Wir hatten einige Tage auf leidlichen Wind zum Auslaufen gewartet. Endlich kam eine starke Tramontana und führte uns aus dem Zauberplatze heraus. Es war gegen Abend. Die sinkende Sonne vergoldete rundumher die Gipfel der schönen Berge, der Sommer glänzte, der Vesuv wirbelte Rauchwölkchen und die herrliche Königsstadt lag in einem großen, großen Amphitheater hinter uns in den magischen Strahlen. Rechts war Ischia und links Capri. Die Nacht senkte sich nach und nach und verschleierte die fernen Gegenstände in tiefere Schatten. Ich konnte in dem Abendschimmer nur noch deutlich genug die kleine Stadt auf Capri unterscheiden. Ich hätte von Neapel aus gern eine Wasserfahrt dahin gemacht, um einige Stunden auf dem Theater umherzuwandeln, von welchem zur Schande des Menschenverstandes ein sybaritischer Wüstling einige Jahre das Menschengeschlecht misshandelte. Aber ich konnte keine gute Gesellschaft finden und für mich allein wären nach meinen übrigen Ausgaben die Kosten zu ansehnlich gewesen. Überdies war es fast immer schlechtes Wetter. Zur Überfahrt hierher hatte ich mich auf ein Kauffahrteischiff verdungen, weil ich auf das Paketboot nicht warten wollte. Der Wind ging stark und die See hoch, aber ich schlief gut. Man erkannte gleich daraus und aus meinem festen Schritt auf dem Verdeck, dass ich schon ein alter Seemann sein müsse. Da es Fasten war und die Leute lauter Öl aßen, wollte sich der Kapitän mit dem Essen für mich nicht befassen. Ich hatte also auf 8 Tage Wein, Orangen, Brot, Wurst und Schinken für mich auf das Schiff bringen lassen. Den ganzen Tag ging der Wind ziemlich stark und gut, aber gegen Abend legte er sich und die See ward hohl. Doch hatten wir uns gegen Morgen, also in allem 36 Stunden, in den Hafen von Palermo hineingeleiert. Das war eine ziemlich gute Fahrt. Auf der Höhe hatten wir immer die Kanonen scharf geladen und ungefähr 40 große Mousquetons fertig, um gegen die Korsaren zu schlagen, wenn einer kommen sollte. Denn du musst wissen, der Unfug ist jetzt so groß und die neapolitanische Marine ist jetzt so schlecht, dass sie zuweilen bis vor Capri und sogar bis vor die Stadt kommen, um zu sehen, ob sie etwa Geschäfte machen können, wie sich auch die Spielkaper in den deutschen Bädern ausdrücken. Das ist nun freilich eine Schande für die Regierung, aber die Regierung hat dergleichen Schandflecke mehr. Wir kamen hier, ich weiß nicht zu welchem Feste, an, wo in der Stadt so viel geschossen wurde, dass ich die Garnison wenigstens zu 10.000 Mann stark hielt. Aber ich habe nachher die Methode des Feuerns gesehen. Sie gehört zur einheimischen Frömmigkeit und ist drollig genug. Man hat eine ungeheure Menge kleiner Mörser, die man in der Reihe nacheinander geladen hinstellt. Absatzweise stehen etwas größere, die wie Artillerie donnern. Sie sind alle so gestellt, dass, wenn am Flügel angezündet wird, das Feuer regelmäßig schnell die ganze Front hinuntergreift und am Ende mit einigen großen Stücken schließt. Von weitem klingt es wie etwas Großes, und am Ende besorgt es ein einziger alter, lahmer Konstabel. Unser Hauptmann von der Aurora ließ sich mit seiner Artillerie stark hören. Von hier aus, sagt man mir, ist es durchaus nicht möglich, ohne Führer und Maulesel durch die Insel zu reisen. Ich habe nicht Lust, mich jetzt hier länger aufzuhalten, lasse eben meine Stiefeln besohlen und will morgen früh in die Insel hineinstechen. Da ich barfuß nicht wohl ausgehen kann und doch etwas anderes zu schreiben eben nicht aufgelegt bin, habe ich mich hingesetzt und in Sizilien einen Sizilier, nämlich den Theokritus, gelesen.